Also, der eine Punkt war die Todesgestalt der Geschöpflichkeit, weil sie aus nichts kommt und deswegen auch immer vom Nichts bedroht ist. Deswegen auch unsere Fehlbarkeit und unsere Versuchbarkeit aus dieser Angst vor dem Verschwinden ins Nichts. Wir müssten uns überwinden, wirklich zu vertrauen. Und das kriegen wir nicht so richtig hin. Ich bin ja der Meinung, dass das von dort her kommt, dass Gott bei uns es riskiert hat, Wesen zu schaffen, die zugleich die Idee der Unendlichkeit im Kopf haben. Und wenn man die Idee der Unendlichkeit im Kopf hat, dann kommen das, was wir haben, uns so gut wie nichts vor gegenüber dem Unendlichen. Und wenn wir dann im ersten Schritt zwar sagen, Gott liebt uns, denn lieben heißt sagen, volo ut sis, dann frage ich als zweites, wie sehr liebt er mich denn? Und dann gucke ich mich an und sage, warum bin ich nicht reicher, schöner, gescheiter, dies und jenes, alles Mögliche, sondern bin bloß so, wie ich bin. Und da hat ja Guardini gesagt, wer von uns hat nicht schon mal vor dem Spiegel gestanden und gesagt, eigentlich verdiene ich was Besseres als ausgerechnet mich. Warum habe ich da nicht eigentlich mehr oder so etwas? Sagen wir also, Gott liebt mich zwar, das kann ich nicht leugnen, aber er liebt mich nicht besonders, sodass ich selber sehen muss, wo ich bleiben muss. Und diese Sorge um mich, das ist der Grund all unserer Verfehlungen. Deswegen halten wir uns nicht an Verbote, deswegen erfüllen wir Gebote nicht, weil wir dann den Eindruck haben, wir verlieren dabei was oder wir verpassen was dabei. Das sind ja unsere beiden Hauptängste, was zu verpassen und was zu verlieren. Ne? Und von dort her geht alle Sünde zurück auf Mangel an Vertrauen. Wenn wir wirklich vertrauen würden, wie das bei Paulus steht, dass Gott dafür sorgt, dass die Leute, die ihn lieben, dass sie aufs Beste versorgt sind, ne? Dann hätten wir keinen Anlass zu sündigen. Bitte?
Also, dieses aus dem Nichts geschaffen, das ist Geschaffenes da. So wie das Brot vor der Wandlung.
Ja.
Dann kommt die Transsubstantiation.
Ja.
Dann ist Gott selbst, in Fleisch und Blut, Seele und Gottheit. Solange diese Gestalt besteht, also die Form,
ja.
Ist es.
So ist es.
In
ja.
Fleisch und Blut,
genau.
Seele und Gottheit.
So ist es.
Und wir nehmen ihn auf, vereinigen uns mit ihm, mhm. ohne das Ich-Du-Verhältnis aufzulösen.
Ja, ja.
Er nimmt mich also in diese Transsubstantiation mit hinein, als Geschaffenes, sodass ich in Ewigkeit mit ihm bin.
Wie gesagt, jeder soll es denken, wie er will. Nicht ganz, nicht ganz. Bei dem einen Punkt nämlich, das heißt, Sie haben richtig formuliert,
also,
aber...
Ja. Wenn ich sage unausgegoren, dann meine ich meine ja. Gedanken
ah, ja.
oder unsere Kommunikation.
Ah, ja.
Nicht etwa das, was Rana sagt, das kann
ja,
ich
ja.
so noch behaupten.
Ja,
ja. Stimmt mir gar nicht zu, von dem Wissensstand, den ich habe.
Ja.
Sondern ich meine jetzt, also meine
so Welt, ist es, ja. Ich höre natürlich aus Ihren Worten nochmal die Worte anderer Leute heraus. Und da gibt es eben zum Beispiel unter den heutigen Theologen solche, die sagen, die Wandlung mit dem Brot, das ist eigentlich nebensächlich und das sollte man gar nicht so stark machen. Das Entscheidende ist, dass wir verwandelt werden, dass wir in der Gemeinde verwandelt werden. Und da gibt es so Gedichte, alle reden immer von Wandlung, aber dass der Mensch eigentlich transsubstanziiert werden muss, das ist eben genau das, wo ich sage, nein, eben gerade nicht, ich werde nicht Christus, sondern wie Sie auch sehr schön gesagt haben, ich bin dann mit ihm oder er in mir. Sondern die wollen sagen, so wie also die Transsubstantiationslehre sagt, das Brot wird Christus, so soll eigentlich jetzt je nach Ding, die einen sagen der Einzelne, andere sagen die Gemeinschaft als solche, soll jetzt gewissermaßen Christus werden und selber verwandelt werden. Und davon ist überhaupt nicht die Rede, sondern da stehen wir Gott gegenüber. Der Einzelne sagt zu Gott, du, er sagt zu Jesus Christus, du, und du sagen heißt, ich bin nicht du, sondern ich bin dein, sodass das deutlich geschieden bleibt. Wir sind eben kein Stück Brot, sondern wir sind eben Leute, die das Brot von ihm bekommen und ihn im Brot. Aber nicht, dass wir selber sein Brot werden, das kann man metaphorisch so sagen, aber die Frage ist, ob das klug ist, das zu tun, weil es eben gefährlich wird. Weil im Nu ist der eine Schritt getan und den kann man bei Hegel sehen, dass ich aus dieser Entselbstung groß werde. Also der Hegel macht dann also da in diesem Gedicht Eleusis für seinen Freund Hölderlin, wo er schreibt, ich gebe mich dem Unermesslichen dahin, bin alles, bin nur es. Da haben Sie genau diese Versuchung, diese Art von Mystik. Ich entselbste mich und bin ganz weg, Aber jetzt soll mal einer wagen, mir zu widersprechen, denn ich bin es ja gar nicht mehr, sondern ich bin ja ein Sprachrohr Gottes. Und das, da bin ich hellhörig auf solche Sachen und hake sofort ein.
Also, einverstanden, was Sie sagen, bis dahin, dass es das gibt, diesen Missbrauch des Allerheiligsten.
Ja.
Es gibt diesen Missbrauch. Das berechtigt uns aber nicht zu sagen, dass Gott das nicht tut.
Was tut Gott nicht?
Diese Verwandlung. Was?
Nein, er verwandelt mich nicht in sich. Ja.
Brot und Wein.
Ja.
Verwandelt er
in sich
Leib, Blut, Seele und Gottheit.
Ja, ja. So ist es ja.
Ja. Und ich kommuniziere, nehme ihn auf.
Ja.
Verdaue ihn nicht, entscheide ihn nicht
aus. Nein, so ist es.
Ja. Was an mir wird so in ihn hineingenommen, also oder vergöttlicht oder verwandelt, sodass ich in Ewigkeit mit ihm bin.
Gar nichts wird von mir in ihn verwandelt. Weil ich ich bin ja mit ihm und nicht er.
Also ich müsste jetzt sagen, dass ich bin Staub.
Warum denn? Warum bin ich denn Staub?
Was an mir wird so hineinverwandelt, dass es an seiner Ewigkeit, also an ihm teilhabt.
Jetzt lassen Sie mich mal erstmal einen Gedanken weiterführen. Vielleicht klärt sich es dann von selber. Also es ist besser. Ich hatte gesagt, tatsächlich im ersten Satz, sagt Paderaner, die Nichtigkeit des Geschöpflichen. Das ist richtig. So, jetzt kommt aber der zweite Satz. Die Erfahrung ist zugleich die Gotteserfahrung der Neigung Gottes zur Welt. Ich zitiere, die nichtige Kreatur wird unendlich wichtig, unsagbar groß und schön, weil beschenkt durch Gott selbst mit ihm selbst.
Können Sie den zweiten Gedanken nochmal?
Ja, also der zweite Gedanke, die nichtige Kreatur wird unendlich wichtig. Nichtig und wichtig spielt er damit in dem Wort. Ne? Unsagbar groß und schön, weil beschenkt durch Gott selbst, mit ihm selbst. Es wird nicht gesagt, verwandelt in ihn. Wir sind nicht bei der Eucharistie. Sondern wir bleiben ihm gegenüber, weil Himmel heißt, dass wir ihn anbeten. Und Gott betet sich selbst nicht an. Das ist die knappste Antwort. Himmel heißt nicht, wir klopfen Gott auf die Schulter und wissen, es ist die eigene. Das ist moderne Esoterik. Sondern hier zu sagen, ich bete ihn an. Dazu kriegen wir den Heiligen Geist, der das macht. Und Anbetung heißt Sinn für Unterscheidung. So wie das der edle Knecht vom King Lear sagt, I'll teach you differences. Ich bringe dir Unterschiede bei, sagt er zu dem unverschämten Diener von einer dieser schlechten Töchter da. I'll teach you differences. Das ist genau das, was hier hingehört. Gott ist der nochmal uns von ihm unterscheidet. Das darf auf keinen Fall vergessen werden. Also, er sagt hier, beschenkt durch Gott selbst mit ihm selbst. Er sagt nicht, verwandelt in ihn selbst. Wir sind nicht das Brot, wir sind nicht der Wein, sondern wir sind die Brot und Wein geschenkt bekommen. Wir sind nicht Gott, sondern Gott schenkt sich uns. Aber ich sage zu ihm, du, und du sagen heißt, ich bin dein, aber ich bin nicht du.
Haben Sie mich missverstanden? Ich habe nicht gesagt, ich bin Gott.
Aber Sie haben gesagt, ich bin verwandelt in ihn.
Das ist eigentlich eher eine Frage, die eigentlich uns nur klären kann.
Mhm.
Weil jetzt geht es um Gott Inneres, über er uns sagen kann. Und die Kirche in der ganzen Gestalt. Ja. Wenn er die eucharistischen Gaben, also Materie, Geschöpfliches, verwandelt, sodass es wirklich er selbst ist, und ich ihn aufnehme, mit ihm habe, dann hat das, was ich sage, ich bin, Thomas Keimer, einen ewigen Anteil an ihm. Was das ist, wie das ist, bin ich Gott. Auch in Ewigkeit nicht Gott. Aber es ist etwas, was in Ewigkeit nur von Gott her in mir ist.
Ja, natürlich. Da ist doch gar keine Diskussion drüber.
Mein Ich Bin nicht mehr von dem Ich Bin Gottes trennen. Ich bin nicht Gott, aber
Gut, also lassen wir es einfach so stehen, es hat keinen Sinn, wir drehen uns immer bloß mit den Worten rum. Wahrscheinlich meinen Sie es selber, hoffentlich. Ja, selbstverständlich sage ich das nach wie vor. Und das wird bei Ihnen, wenn Sie beerdigt werden, genauso gesagt wie zu allen anderen. Was sind Sie nicht?
Ich bin nicht vergänglich, dieser Staub.
Das sind Sie noch nie gewesen, da braucht man keine Eucharistie einzuführen. Eine Person kann überhaupt nicht vergehen. Weil eine Person kann nur endgültig gewollt werden. Ich kann zu einer Person nicht sagen, ich sage ja zu dir bis morgen früh um 10, so wie das der Hans Albers da singt dann da. Und wenn du willst, auch bis 10, aber sonst bis 9 an der Reeperbahn. Nein. Und auch nicht für 80 Jahre, sondern ein Ja zu einer Person ist ein schlechtsinniges Ja. Da hört man nicht mehr auf. Die Engel hören nicht auf und wir hören nicht auf. Da brauche ich keine Eucharistie zu denken. Staub hieß hier zunächst mal auch nicht mit Materie und Geist. Das ist ein Punkt, den hat Rana also so oft angesprochen. Die Leute denken, wenn sie Geist sagen, sind sie schon halb Gott. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Geist gibt es, es gibt Materie und Geist. Beides ist geschaffen, geschaffener Geist. Das ist der Punkt. Ich kriege nicht unmittelbar, meine Seele ist nicht Gott. Es hat ja Leute gegeben, die haben so versucht, in den Jahrhunderten, wo die überlegt haben, was ist mit Jesus Christus? Gab es unter anderem auch diesen Vorschlag zu sagen, die Seele in Christus ist Gott, die zweite Person. Und das andere drumherum ist der Mensch. Irgendwie muss ich eine Lösung finden. Ne? Wurde abgewiesen, geht nicht. Ne? Also die Seele ist genauso geschaffen wie der Leib. Das ist nicht der Punkt, wobei ich Leib nochmal unterscheiden muss vom Körper. Denn wir kriegen ja einen neuen Leib, einen pneumatischen Leib und nicht mehr einen Leib hier aus dieser Asche hier. Sondern irgendwie anders. Leib heißt das sich zeigen, die Außenseite des Selbst, des Ich. Deswegen finde ich es so schade, dass das Wort Leib im Deutschen so gut wie ganz verschwunden ist. Das heißt, es kommt von der Wurzel Liv, das heißt Leben. Daher haben wir noch so die Redensarten, wie er leibt und lebt oder so. Ne? Während Körper ist ein dreidimensionales Ding mit Gewicht und da sitzt man drinne, wie in einem Gefängnis, sagt der Plato. Oder der Descartes sagt, die Seele, das ist der Mensch und die sitzt dann nochmal in einem Körper. Aber Leib ist die Weise, wie ich eine Außenseite habe. Das ist nochmal was anderes. Der Leib hat eine Körperdimension, aber er hat auch eine geistige Dimension. Hier geht es jetzt darum, dass er sagt, von euch ist die gar nicht die Rede, zunächst mal, die nichtige Kreatur wird unendlich wichtig, sie wird von Gott mit Gott beschenkt. Also Gott ist Gabe in ihr, wie Sie gesagt haben, ich bin dann in Gott und bei Gott, ja, aber es wird nicht gesagt, dass ich jetzt in Gott transsubstanziert bin oder so ähnlich. Das macht er eben nur mit diesen Sachdingen, denn wir stehen ihm gegenüber und das Sachding ist das, was zwischen uns vermittelt, so wie jetzt die Sprache zwischen uns vermittelt. Also von nackter Seele zu nackter Seele kann man nicht reden. Das hat die Konsequenz, dass zum Beispiel nach der Engellehre, der klassischen, der Engel Gabriel nicht einfach mit dem Engel Michael reden kann, denn der eine hat keinen Mund, der andere hat kein Ohr, sondern das läuft über Relaisstation Gott. Weil die in diesem Sinn keine Außenseite haben, um das so auszudrücken, also wenn die versuchen, das zurechtzulegen. Nicht? Das ist natürlich kein Umweg über Gott dann. Nicht? Aber es ist eben anders. Während wir gehören als Einzelfälle, Individuen genannt, innerhalb einer Art, dazu, dass wir uns zugleich nochmal verständigen können in einem Material, das selber esshaft ist. Die Sprache darf nicht selber eine Person sein, denn es soll das bei Ihnen ankommen, was ich sage, und bei mir soll ankommen, was Sie sagen, nicht was dazwischen durch die Sprache und die Luft unterwegs da machen, sondern die müssen sich raushalten, die müssen es aber in Ordnung transportieren, damit ich nicht höre, was ich will, sondern wirklich höre, was Sie sagen. Deswegen brauche ich da was Apersonales. Sodass zum Personal miteinander umgehen, brauche ich ein naturales Medium. Die Luft, die Sprache oder was immer Sie nennen. Das gehört nochmal dazu, sodass das zu den Konturen der Freiheit gehört. Freiheit heißt erstmal, also ich bin jemand, dann gibt es andere Freiheit und dann gibt es zwischen uns ein Medium, das selber nicht Freiheit haben darf, sondern eben wie zum Beispiel die Sprache, die Luft oder so etwas, eine Struktur, damit die Gedanken des einen beim anderen ankommen können und der andere sie auch wirklich hört. Das ist ganz wichtig. Also dieses Sachhafte, was damit hineingehört. Natural nennt das die Tradition. Bitte?
Also, das ist ein Wort aus der Verhandlung, rede, so wie ich vom Vater lebe,
ja,
also gesandt bin und lebe, durch vom Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben.
Ja. Das sagt er, das ist eine Analogie, eine Analogie. Natürlich nicht ohne Analogie, denn der lebt doch ganz anders aus dem Vater als wir durch ihn.
Ich glaube, da ist so ein Missverständnis, weil ich habe jetzt die Rede verfolgt von dir. Ich fasse es mal so zusammen, ich werde in ihn hinein verwandelt. Und daraus geht dann das Fälschliche, ich werde Gott,
so ist es.
Ich bin Gott. Und da würde Nietzsche dazu sagen, wenn ich dann sage, ich bin des Teufels,
so ist es.
Dann heißt, ich bin der Teufel.
Ja, ja.
Das heißt, ja, ja. Also genau das Gegenteil, was
so ist es. Ja, ja.
Ich glaube, da ist eben dieses schwierige ja. Missverständnis, dass die Verwandlung in die ja. falsche Richtung
so ist es, ja.
gedacht wird.
Ich glaube, also das ist dauernd, vielen Dank, Köpfer, das ist auch mein Empfinden bei dem, was er sagt, immerfort. Also der Hölderlin hat gesagt, es kommt darauf an, ein grenzenloses Eines werden durch grenzenloses Scheiden zu reinigen. Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen sage ich immer so scharf, ich sage du zu dir und das heißt, ich bin nicht du, sondern ich bin dein. Und ich kann nur zu jemand du sagen, dessen Sein ich dann sein kann. Also ich bin dein, aber nicht ich bin du. Wenn die Leute sagen, ich bin du, ist das gerade schon aufgehoben und verschwunden. Und so manchmal klingt es nur so missverständlich bei den Mystikern so. Leider hat man manchmal den Eindruck, dass es nicht bloß ein Missverständnis seitens meiner ist, sondern schon seitens derer, die so reden. Weil es so dicht dran ist, dass das eben passieren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass es dann nochmal die Kirche gibt und dass wir wissen, dass wir Sünder sind und alles das. Und wir wollen doch nicht behaupten, Gott sündigt. Nicht? Also so, dass alle diese Schritte ganz wichtig sind, zu sehen, ich bin eben nicht Gott.
Sondern dann heißt es eben nicht, ich bin ewig. Ja?
So ist es.
Das wäre dann
und so ewig wie Gott werden wir auch nie sein. Aus dem simpelsten Grund, weil wir angefangen haben. Die Ewigkeit Gottes ist stehendes Jetzt. Totius vitae simul ac perfecta possessio. Des ganzen Lebens gleichzeitiger und allumfassender Besitz. Stehendes Jetzt, das ist Gottes Ewigkeit. Und jetzt gibt es die Engel, die haben an dieser Ewigkeit teil auf ihre Weise. Die fangen an, haben deswegen eine Vergangenheit und eine Zukunft, was es bei Gott nicht gibt. Und den Kirchenvätern glaubend, hätten wir an dieser Art, das nennen die Aevum oder Aevitas statt Tempus. Nicht Aeternitas, das ist Gott, Aeternus, ewig in diesem stehenden Jetzt, sondern Aevitas, ich fange an, aber ich stehe zugleich doch in einer Fülle, dass die Dinge nicht einfach so verloren gehen. Und durch den Sündenfall sind wir in die Zeit geraten. Das war ein Gedanke, mit dem sich Paderana zwischendurch immer mal wieder befasst hat, ob nicht unser Sinn für Zeit, unsere überhaupt Zeithaftigkeit schon eine Folge der Erbsünde ist. Und dass wir dieses Habitas der Engel, die uns ursprünglich zugesprochen worden ist, verloren haben. Und die kriegen wir erst wieder im Himmel dann. Dass wir nicht in dieser Zeit leben, Zeit heißt, dass das so gestückelt ist und der eine Moment eben vorbei ist und weg ist und dann kommt der nächste, sondern dass wir eine andere Form, die wir nicht wissen wie, denn wir können es nicht leben. Wir wissen, es ist nicht so wie Gottes Eternitas, stehendes Jetzt, sondern irgendwie gibt es da einen Anfang und wer anfängt, hat angefangen oder so, aber nicht so wie bei uns, wo das dann so verschwindet und weg ist, sondern irgendwie sich sammelt oder bleibt, keine Ahnung, dass wir das wieder kriegen. Aber auch das ist nicht die Verwandlung in Gott hinein. Die Engel sind nicht Gott.
Könnte es nicht so sein, dass wenn man jetzt diesen Aristoteles-Begriff der unbewegte Beweger,
ja.
dass ja trotzdem Menschen immer wieder, das wird ja sichtbar in der Geschichte, dass er versucht, dem anzunähern.
So ist es.
Den unbewegten Beweger. Aber in dem Moment, wo er denkt, er ist das, dann verfällt er der
ist Gott, es wieder hin. Genau so.
Das ist natürlich ein Verlangen. Natürlich,
ja.
Klar, und das darf dann nicht verwechselt.
Eben, und da sagt im Rana so deutlich, je näher man kommt, desto deutlicher wird einem die Unnahbarkeit Gottes, wenn man es richtig macht. Und das ist das, wo wir ja noch mittendrin stehen hier. Nicht? Gegenüber den Leuten, die das so sagen, weil die einfach so hingerissen sind davon, das ist jetzt so, dass die sich da verwechseln damit.
Aber gäbe es nicht dann noch auch eine Brücke, ich weiß ja nicht, auch benutzt, Christus in dir.
Das ist Paulus.
Das ist Paulus.
Paulus. Ja, ja.
Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt Christus.
So ist es, so ist es.
Also ich meine, ja. Das ist ja nicht so zu verstehen, aber natürlich, dass ich das mehr und mehr mich hineinverwandle.
Das soll
aber
sein.
Das ist ja trotzdem nicht.
Ich bleibe geblieben. Zur Ergänzung noch, zugleich spricht der Paulus auch davon, also erstmal Christus in mir und dann sagt er, ich in Christus. Und dafür hat er dann auch nochmal das Bild Christus anziehen, sogar, also wie ein Kleid. Also er hat beide Ausdrücke, ich bin in Christus und Christus ist in mir, was natürlich nicht zusammenpasst, um die innere Nähe auszudrücken, aber eben um zugleich wirklich klar zu machen, ich bin nicht er, um es nochmal zu sagen. Ich bin nicht er und werde nicht er, sondern ich bin in ihm oder er ist in mir, aber eben in oder was ich vorziehe, mit. Ich finde das eigentlich christliche Wort, das mit, weil bei mit so deutlich ist das Gegenüber, da ist das Du-hafte klarer. Während bei in denken wir immer so an Gefäße, wo da eine Flüssigkeit drin ist oder so ähnlich, nicht? Während wenn ich sage mit, weiß ich gleich, hier geht es um ein wechselseitiges Du, das hier besteht. Und beim Du bleibt es dabei, ich bin nicht du und du bist nicht ich. Nicht? Das ist mir so wichtig.
Es kann keine Frage sein, dass man nicht Gott ist.
Also so ist es.
Wie Sie sagen, mit dem angefangen haben, oder da gibt es doch dieses Wort, was Jesus gesagt hat, noch bevor Abraham war,
bin ich, genau.
Ich meine, wer will denn das sagen?
So ist es. Ja, eben. Ja. Ich finde auch.
Bevor Abraham war,
bin ich. Genau so.
Damit kann man doch
ja.
Eigentlich,
finde ich
auch. Der Gedanke reicht ja auch vollkommen aus, wenn man den an sich wirklich heran ist.
So ist es, meine ich.
Weil das nicht mehr werden in dem Sinne von
genau so.
Nichthaftigkeit.
Genau so.
Weil das wäre wieder schon eben. Verkehrung dieses Ichs.
Ja.
Also wo ordnet sich das liturgische Handeln Gottes ein? Wenn der Priester sagt, das ist mein Leib, meine Wandlung.
Ja.
Bezeugt, das spricht der Priester der Amtsgnade, das spricht Christus, persona Christus.
Ja. So ist es, in persona. Und das ordne ich dort ein, was es im Lateinischen heißt, nämlich das ist Schauspiel. Wenn ein Schauspieler den Hamlet spielt und sagt jetzt, to be or not to be, that is the question, dann zitiert er nicht Shakespeare und er zitiert nicht Hamlet. Er liest auch nicht bloß den Text vor, wie zum Beispiel die Lektorin, die dann aus dem Paulusbrief vorliest, er nahm das, den Kelch in seine Hände und sagte, das ist mein Blut, dann liest sie nur einen Text vor, nicht, und zitiert den Text, sondern hier spielt dieser Schauspieler jetzt den Hamlet, er ist jetzt Hamlet, aber er ist Hamlet nicht im Sinn des Physischen und des Metaphysischen, sondern er ist Hamlet als der Darsteller des Hamlet. Ja, Sie sagen nein.
Das ist in persona Christi.
Ja, das heißt das.
Also der Schauspieler im Theater ist sicher nicht Hamlet. Ist er nicht.
Nein.
Und auch dieser Hamlet oder auch.
Es tut mir leid, ich widerspreche Ihnen. Es ist so. Sie können es anders sehen, deswegen finde es müßig, wenn wir jetzt die ganze Zeit uns hier weiter streiten. Machen Sie sich bei anderen Leuten noch mal kundig oder so. Das ist gemeint damit. Das ist die Analogie, in persona heißt in der Rolle, das heißt persona in der Antike. Und deswegen ist das heute noch im Reklamheft, wenn Sie ein Reklamheft nehmen und sehen, die Personen des Spiels, des Theaters, und dann kommen die Personen, der Prinz und die Kammerzofe und so etwas, das heißt Person. Und das ist hier gemeint, er übernimmt diese Rolle. Und das können Sie bei Pieper so lesen und das können Sie also auch also schriftlich lesen, ohne dass Sie etwa Ärger gehabt hätte mit Rom oder so, können Sie es bei mir auch lesen, dass das genau das Bild ist, was da gemeint ist, nicht? Nicht? Aber also, dass das nicht dasselbe ist wie bei dem Schauspieler, weil das dort eben ja, da ist es eine erfundene Figur. Das ist natürlich auch ein Unterschied. Ich sage, ich muss bei Analogien immer festhalten, was auch Analogien sind.
Ja, ich sage, Persona meint sie schon was anderes als der Schauspieler.
Nein, ist nichts anderes gemeint. Und deswegen, weil das hier um eine lebende Person geht, hat auch Christus zu bestimmen, wer Priester wird. Das kann man sich nicht selber aussuchen, sondern das verteilt Gott. Und es ist so, dass in den anderen priesterlichen Leistungen der Priester handelt in persona ministri, können Sie also beim Thomas lesen, nicht? In persona ministri. Also auch bei der Beichte, wir sagen wir auch, also ego te absolvo, in der Ostkirche, der Priester sagt nicht ego te absolvo, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Der macht also einen deutlicheren Unterschied. Das schwimmt bei den, hier in der Westkirche verschwimmt das so ein bisschen. Aber nach der Theologie ist völlig klar, da spricht er nicht in persona Christi, sondern in persona ministri, wie Sie also in der Theologie nachlesen können. Und nur bei der Eucharistie ist es in persona Christi. Nur in der Eucharistie, nicht in den anderen Sakramenten, auch wenn dort in der Ich-Person was gesprochen wird.
Und
was ist mit der Priesterweihe?
Wer handelt bei der Priesterweihe?
Ja, was heißt, wer handelt?
Wer spendet das Sakrament?
Der Bischof.
Ja, wer ist das?
Ja, wer ist? Und der macht es. Er ist es nicht in persona Christi, sondern in persona ministri. Ich habe gesagt, nur in der Eucharistie ist es so. Also es ist ganz wichtig, nochmal, dass ich ein Eineswerden zugleich mit entschiedener Reinigung auch unterscheide und der Auseinanderhaltung. Das ist ganz wichtig. Im Nu bin ich, warum war die Kirche immer so gegen den Pantheismus? Weil unser Reden so ganz dicht dran ist. Und deswegen ist es auch so dicht dran an diesen Formen dieser neuen Religiosität, wo das alles so verschwimmt. So eben meine Formel, man klopft Gott auf die Schulter und weiß, es ist die eigene.
Die Formel, die spricht, kommt aus dem Katechismus.
Ja, nur kommt auf an, nicht das Wort nehmen, sondern gucken, was gemeint ist. Und die Sätze sind natürlich auch nicht alle über allen Zweifel haben.
Sakramente spendet, das gilt für alle Sakramente, steht von, also bei der Grundlegung der Sakramentallehre.
Ja, natürlich ist er letztlich immer da. Gott lebt ja auch in uns. Trotzdem stelle ich mich hier hin und sage, Gott hält hier die Vorlesung. Das ist doch Unfug.
Ja,
und da gilt dasselbe. Nein, aber da gilt dasselbe. Die Sakramente sind gespendet, aber nicht Jesus Christus ist der Spender, sondern eben bei den Eheleuten wird sogar behauptet bis heute, dass die Eheleute sich das spenden. Während ich zu denen gehöre, die sagen, nein, der Priester spendet es und die Kirche. Und das fehlt bei denen nur, weil wir wieder das... So ist es. Da ist manches falsch. Weil nämlich die zum Beispiel das Medium nicht berücksichtigen. Das ist bei der Übersetzung vom Griechischen ins Lateinische passiert. Nicht?
In welcher Person sprechen Sie?
Naja, als Christ,
als
Theologe auch mit, bin ja auch Theologe.
Wie ernst soll ich das nehmen?
Als Christ. Wie bitte?
Wie ernst soll ich das nehmen?
Ja, das ist Ihre Sache. Ich verstehe gut, dass Sie erstmal sich wichtiger nehmen als mich. Wie kommen Sie auf die Idee? Nein, Ihre Lektüre des Katechismus,
okay.
Haben Sie gesagt. Ne? Ja, und da sind tatsächlich Widersprüche drin.
Sie sagen ja, bestätigen, der Katechismus ist an dieser Stelle falsch.
Es ist mindestens missverständlich, sagen wir mal so. Und das kommt tatsächlich öfter vor, auch in den Übersetzungen unseres Neuen Testamentes haben wir so Sachen. Ich habe hier ein paar Punkte genannt, die überall da drin stehen. Ich vermute, wahrscheinlich steht im Katechismus auch irgendwo, dass Jesus zu Maria Magdalena gesagt hat, rühre mich nicht an, sollte mich nicht wundern. Weil das Lateinisch immer so steht, das ist aber falsch, denn da steht, rühre mich nicht, halt mich nicht fest. Im Griechischen ist völlig klar, Memu Haptu, das ist ein Medium. Und dann übersetzt es der Hieronymus falsch, nicht? Indem er es übersetzt mit rühr mich nicht an. Und seither läuft Jesus als Mimose rum in unserer Vorstellung, nicht? Was überhaupt nicht wahr ist. Und da sollte mich nicht wundern, wenn sowas auch im Katechismus steht. Denn der Katechismus ist von Menschen gemacht und vom Katechismus steht nicht da, dass der göttliche Offenbarung ist. Sondern wir haben ein ordentliches Lehramt und ein außerordentliches Lehramt. Beim außerordentlichen Lehramt spricht der Papst feierlichen Dogma oder so etwas, ja, dann ist klar. Dann gibt es das ordentliche Lehramt, das ist das, was die Gemeinschaft der Kirche lehrt und glaubt. Und da muss ich jetzt gucken, bei den unterschiedlichsten Katechismen und Wiedergaben von, die da existieren, dass ich das im Ganzen nehmen muss und dass das durchaus missverständliche und auch unzutreffende Sätze im Einzelnen enthält. Da ist man noch kein schlechter Katholik, wenn man das sagt. Weil nochmal, ich muss das unterscheiden von der eigentlichen Offenbarung. Katechismus ist nicht die Bibel, kein inspiriertes Buch. sondern das hat da ein Bischof mit Mitarbeitern, haben das zusammengestellt.
Und dennoch hat das Dokument erst einmal andere Autorität dir gegenüber, als jetzt Ihre
Frage. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, selbstverständlich.
Das heißt, ich muss da schon prüfen.
Ja, so ist es. Völlig richtig. Ja. Müssen Sie machen.
Natürlich ist diese Vorlesung jetzt nicht...
akzeptieren, dass eine Vorlesung...
Genau, deshalb finde ich Sie auch nicht weiter belästigt, aber Sie
brauchen ja.
Ja, ja. Wir haben jetzt herausgearbeitet, da ist ein Widerspruch zwischen Paulismus
ja.
und Ihnen.
Ja.
Das ist ein Widerspruch.
Ja. Ja. Und da muss man mal gucken.
Ja.
Ja. Ja. Eben, also wir waren bei dem Thema und jetzt ist gleich wiederum, also das Schaffen. Also das Schaffen zeigt also zunächst mal die Neigung Gottes zu dem, was nicht Gott ist. Und das zeigt sich, sagt jetzt Rana an zweiter Stelle, trinitarisch. Und da muss man zugeben, dass das bei Rana selbst nicht den Stellenwert hat wie bei Ignatius mit dem Trinitarischen. Und deswegen sagen ja auch die Leute, dass deswegen so diese Nacht und die Betonung der Ferne oder so bei Rana, auch gerade in seinem letzten Abschiedsvorlesung da in Freiburg, dass die dadurch mitbestimmt ist, dass bei ihm die Trinität etwas mehr zurücktritt als bei Ignatius. Aber zentral für Ignatius ist eben diese Vision von La Storta, wo Ignatius schreibt, als er eines Tages einige Meilen vor Rom in einer Kirche weilte und dort betete, hatte er eine solche Verwandlung in seiner Seele verspürt und so deutlich eine Schau gehabt, wie Gott der Vater ihn Christus seinem Sohn zugesellte, dass er daran überhaupt nicht mehr zu zweifeln wagen konnte, Gott der Vater habe ihm seinen Sohn zugesellt. Und auf diese Vision geht ja dann der Name Gesellschaft Jesu zurück. Ne? Dass er dort gesagt hat, er begegnet hier, also er hat eine Vision der Trinität und der Vater sagt zu ihm, ich geselle dich meinem Sohn zu, du gehörst zu meinem Konsortiare, ja? Sozius, der Geselle, der Zusammengehörige. Und von dort her kommt er auf den Namen Gesellschaft Jesu, wo die Leute sich dann aufgeregt haben, was bildet er sich ein, der Ignatius oder so, das sind wir doch alle oder so. Ne? Sagt, aus dieser Vision geht es heraus, er ist Christus zugesellt worden und nennt daher das andere so, sodass wir die Schöpfung also letztlich trinitarisch denken müssen. Das Angenommensein des Geschöpfs besteht in der Hineinnahme in die Liebe der drei göttlichen Personen. Da sind wir uns ganz einig, ich werde hineingenommen in die Liebe der drei göttlichen Personen, aber die Liebe der drei Personen ist natürlich nicht etwa der Heilige Geist oder die Personen selber, sonst ist die Liebe zwischen den drei. Und in diese Liebe, in dieses innergöttliche Leben werden wir hineingenommen. So ist natürlich durch die Eucharistie. Es ist klar, dass das dort geschieht. Nur so kann das Geschöpf leben, jenseits der heillosen Alternative zwischen gottloser Einsamkeit und Weltverlorenheit des Irdischen oder, so sagt Pater Rana, dem Verschwinden in den finsteren Geheimnisabgrund eines Vampirgöttlichen. Dass Gott uns verschlingt und wir in Gott, bei Gott geworden, in Gott verwandelt, verschwunden sind. Wir sind also weder verloren in der Welt als Irdische, ohne Gott, noch sind wir in Gott verschwunden, wo manche Texte so klingen, sondern wir sind genau in diese Liebe zwischen den drei Personen hineingenommen worden und natürlich in erster Linie in Christus. Insofern geht natürlich das Ganze auf Christus zurück und die Sakramente sind von ihm begründet, das ist klar. Aber, und da kann man natürlich im weiteren Sinn sagen, dass in allen Sakramenten Jesus Christus wirkt. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. So wie ich sage, ich denke und rede, aber das kriege ich von Gott jeden Moment geschenkt. Und so sind natürlich auch die Sakramente, in denen ist allen Christus gegenwärtig. Die Frage ist nur, habe ich den Text richtig gelesen, wenn ich jetzt sage, das behauptet, er ist auch der Spender einfach in den Sinne. Natürlich hat sie gestiftet, das kann man sagen, gespendet. Er gibt sie in der Berufung, in diesem Mitwirken da hinein. Aber jetzt kommt dann diese theologische Unterscheidung zwischen dem in persona ministri, ich bin in seinem Dienst, oder in dieser besonderen Berufung zur Eucharistie, in persona Christi selber. Nicht in persona ministri, wie in den anderen Sakramenten, sondern eben hier in dieser besonderen Form. Das ist dann schon nochmal ein eigener Schritt, der dorthin gehört. Und den gibt es, das ist eben jetzt das Problem, dass es das zum Beispiel in der evangelischen Kirche nicht gibt. Und deswegen ist es da eben nicht so einfach mit der Sache, wir können einfach zusammen Abendmahl feiern oder so. Dort gibt es eben den Priester nicht, der in persona Christi die Eucharistie verwaltet und tut, sondern das ist gemeinsames Mahl. Beim reformatorischen Christentum ist es überhaupt nur Erinnerung. Aber beim Luther ist es so, dass es verwandelt wird, aber es wird verwandelt durch den Glauben des Empfangenden im Moment des Empfangens und auch nur dafür. Sodass zum Beispiel eine ganze Reihe von lutherischen Geistlichen, kann man nicht sagen, also von den Ordinierten dort, dass die hinterher den Rest vom Brot eben ganz normal zu dem anderen Brot tun. Und hinterher den Wein, der noch da ist, dann mitnehmen zum Weitertrinken hinterher, wenn man dann noch zusammensitzt oder so. Weil das ist ja nicht etwa substanziell da verwandelt durch einen Priester in persona Christi, sondern es ist eben das in dem Sinn, wo wir jetzt das Abendmahl feiern, durch den Glauben des Empfangenden ist es für den im Moment des Empfangens verwandelt. Das ist natürlich eine andere Vorstellung, die man dort hat. Aber im Katholischen ist jedenfalls traditionell so, dass eben die Eucharistie etwas anderes als die anderen Sakramente. Bei Thomas können Sie lesen, das erste und Hauptsakrament, das eigentliche in persona Christi ist die Eucharistie und alle anderen Sakramente stehen im Dienst der Zubereitung des Volks auf die Eucharistie hin. Sie haben alle Dienstfunktionen. Und deswegen ist man da eben auch jetzt nicht in persona Christi, sondern in persona ministri Christi, weil die alle im Dienst stehen, auf die eigentliche Eucharistie hin, so bei Thomas. Und bei dem ist ja die eucharistische Frömmigkeit eine ganz wichtige Sache, er hat ja die ganze Liturgie dazu geschrieben, nicht? Die liturgischen Gebete oder so, die da alle mit hineingehören. Wo man bei den Gebeten natürlich auch wieder nochmal so rüber gucken kann. Zum Beispiel, wenn davon die Rede ist, dass ein Tropfen Blut reichen würde, wo man sagen kann, das ist ein verunglücktes Bild, denn Blut erlöst nicht, sondern Liebe erlöst. Eine Liebe, die Liebe bleibt, auch wenn sie blutet. Er entwickelt das so, als ein Tropfen hätte gereicht, sagt er nicht. Das finde ich, gefällt mir nicht. Das ist also, wie ich finde, nicht besonders geglücktes Bild, was dorthin gehört. Also das müsste man im Einzelfall wieder sehen oder aufnehmen. Also darauf kommt es an, dass ich also diese trinitarische Mystik brauche. Und die Frage ist eben, ob eine solche trinitarische Mystik uns also für die Zukunft zugesagt oder zugemutet werden soll oder wie das eigentlich ist. Und das müssen wir dann nochmal extra wieder aufnehmen nochmal. Wie weit gehört da jetzt wirklich die Trinität hinein und wie stellt sich das dar? Und in dem Zusammenhang kommen wir dann darauf hin, dass er hier sagt, es geht in erster Linie um die Sehnsucht nach Jesus für Ignatius. Deswegen wollte er ins Heilige Land, der wollte ja dort auch bleiben. Und da war dort der Franziskaner, der da der Chef ist, hat gesagt, nein, du fährst wieder zurück. Also ihm geht es wirklich um diesen Mann Jesus von Nazareth, um diese Person. Deswegen heißt das also, heißen die ja auch Gesellschaft Jesu und nicht Gesellschaft Christi oder so. Es geht also wirklich um diesen Jesus von Nazareth, in dem also die zweite Person der Gottheit da ist. Und er ist der, auf den wir uns beziehen und dem also der Vater den Ignatius und seine Gemeinschaft zugeteilt hat. Das ist das, was hier hingehört. Und diese Eucharistie steht einfach nicht einfach in der Reihe der anderen Sakramente, sondern hat eben diese Bevorzugung. Wenn ich die alle zusammenfasse und drücke mich allgemein aus, dann kann ich natürlich sagen, alle sind von Christus gestiftet und man hat damit mit Christus zu tun. Und dann wäre Ignatius der Letzte und ich bin der Zweitletzte, der dann sagen würde, das ist nicht so. Nicht? Es kommt also darauf an, wo so ein Satz gesagt wird. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass der Satz falsch ist. Ich habe nur gesagt, er ist missverständlich. Wir müssen mal gucken. Er kann auch falsch sein. Einzelne Sätze können falsch sein. Wo man nochmal gucken muss, was damit falsch heißt, dann eben, dass wenn ich sie wörtlich nehme, sie nicht zutreffend sind. Sondern ich muss es ein bisschen auslegen. Das ist wieder ein Punkt, den ja, Ignatius sehr wichtig hält. Er sagt, ich muss versuchen, jede Aussage eines anderen zu retten. Und dann muss ich versuchen, sie anders zu lesen, dass der was anderes damit meint. Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich muss die Sätze nicht beim Wort nehmen, sondern ich muss versuchen, sie so zu lesen, dass ich sie retten kann. Und dann ist eine zweite Frage, ob ich da nicht anschließen soll, es wäre besser, es anders auszudrücken, weil es Leute in Irrtum führt oder in die Verwirrung bringt. Deswegen hat die Kirche auch immer wieder Texte verboten oder verurteilt, zum Beispiel von Thomas, na, wie heißt der große Mystiker, Meister Eckhart, wo sie nicht gesagt haben, die sind falsch. Also es gibt Sätze, die sind falsch von ihm. Aber sie haben eine ganze Reihe Sätze verboten, wo sie gesagt haben, die sind zu missverständlich, die führen die Leute in die Irre. Die sollte man lassen. Und solche Sätze kommen natürlich auch vor in der, tatsächlich in der Verkündigung. Ich will Ihnen einen ganz berühmten Satz sagen, wo man nicht weiß, was man damit anfangen soll bis jetzt, dass auf dem Konzil von Ferrara ganz feierlich verkündet worden ist, dass Juden, Muslime oder so, auch wenn die besten Gewissens bis zum Tod dabei bleiben, dass sie dann nicht in den Himmel kommen können. Das vertritt heute niemand mehr. Aber das steht da im Konzil und keiner hat es bis jetzt so ausdrücklich widerrufen oder so. Das war immerhin ein Konzilsdokument, nicht ein Katechismus, der da irgendwie gemacht wird, wie es geht, und nach 5 Jahren neuer wieder gemacht wird. Ein Katechismus unter anderem, in Deutschland gemacht, in deutscher Sprache erstmal und dann eine andere übersetzt. Das ist doch nicht das Lehramt.
Nicht? Aber könnte es nicht so sein, wenn die Christlichkeit fortschreitet, weil es ist ja ein umfassender Prozess,
ja,
auch jenseits der Konfession,
ja,
der Einfluss,
dann
hebt sich das eben auch auf von selbst.
Das kann sehr wohl sein, ja.
Also so sehe ich das eher daran. Ja. Das hat in seiner Zeit wirklich auch seine Berechtigung, wahrscheinlich kennt
ja,
sie
ja,
nicht mehr, aber
so ist es. Hoffentlich, es gibt in Klammern den Einschub, was die normalen Leute sich hier unter Aufheben vorstellen, ist natürlich, sich auf irgendeinen kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen und so die Sonderdinge wegzulassen und das zu suchen, was wir schon gemeinsam haben. Während der Paterana und ich auch sagen würde, nein, darum kann es nicht gehen, sondern es müssen die Güter, die auch nur Einzelnen geschenkt worden ist, die müssten zusammenkommen. Also nicht bloß das kleine Gemeinsame, was wir haben, wo man dann ja auch fälschlich sagt, kleinster gemeinsamer Nenner, obwohl es der größte gemeinsame Nenner ist, nicht? Sondern wir müssten tatsächlich die positiven Güter zusammentun. Also zum Beispiel die Marienverehrung der Katholiken und die Bibelverehrung der Protestanten und nicht das eine weglassen und das andere weglassen. Wir haben, die Katholiken haben die Bibel nachgeholt durch das Zweite Vatikanum. Auf die Nachholung Mariens bei den Protestanten warte ich noch, zum Beispiel. Im Gegenteil, die verschwinden bei uns. In dem neuen Liederbuch sind weniger Marienlieder drin als in der vorigen Ausgabe vom Lob Gottes da.
Ich denke, der innerste Kern, der sich unter Umständen da weiter...
Ja. Eben, ja, und der führt weiter.
Da, wenn die Berührung ja ist, dann ist ja das, der Streit.
So ist es, so sehe ich es auch. Also der frühere Dogmatiker Schmaus hier in München, der hat geschrieben in seiner Dogmatik, jedes dogmatische, also Verlautbarung, ist etwas wie ein Wegweiser. Also er zeigt, wo man nicht mehr hinter zurück kann, aufgrund von Streitigkeiten, die da waren, das und das ist jetzt geklärt, aber sie zeigt zugleich, wie es weitergeht. Also es ist nicht damit jetzt zu Ende, sondern von jetzt geht wieder dann wieder die Dogmenentwicklung weiter und die Glaubensvertiefung weiter, aber es ist eine Richtung angegeben, in der das geschieht. Und das ist genau das, so habe ich Sie verstanden, was Sie dort sagen, dass man da mit solchen dogmatischen Sätzen hier in die Situation kommt, dass es weitergehen kann und man nicht zurückgreifen muss. Denn hier gibt es kein Ende, weil der Geist uns immer mehr und tiefer einführen kann in Dinge, wo wir vorher aufgehalten sind aufgrund von diesen Streitigkeiten und wo schon die Alten sagen, die Streitigkeiten sind nicht bloß negativ, man muss den Heretikern dankbar sein, weil die uns auf Gedanken bringen, die man sonst einfach gar nicht gehabt hätte, um das tiefer aufzuschließen, weil man einfach dann bei dem Satz stehen geblieben wäre und hätte gesagt, wunderbar, aber wenn jetzt einer da anfängt und denkt hier in eine Richtung, wo man sagt, jetzt wird es falsch, dann muss man also offenbar gucken, dass man das neu formuliert und anders formuliert, damit es ab dort wieder in der richtigen Richtung weitergeht. Dass das hingehören würde. Das müsste man da hineinnehmen. Ja, jetzt die Zeit schon wieder rum. Vielen Dank. Sie wissen ja, jetzt geht es einigermaßen durcheinander. Also ich komme erst im Juni wieder. Weil da Pfingsten ist und so, alle so Geschichten. So dass das eine war dichter hintereinander. Das wird jetzt länger sein. Das nächste Mal ist also dann das erste Wochenende im Juni dann. Nicht, wo wir uns wieder sehen, wenn Sie das... Danke.
12.6.
12. 12.6.
Also noch Fragen, ob Sie noch eine Frage stellen darf zu dem Thema.